Der Schlüssel der Zusammenarbeit ist am Ende Vertrauen.
Dass wir uns da neu verständigen müssen und miteinander sprechen müssen, wie wollen wir jetzt diesen Raum gestalten.
Die Pandemie ist aber auch ein Beschleuniger, zu erkennen, wo liegen die Chancen in digitalen Geschäftsmodellen.
Wie gestaltet man Innovation in Unternehmen und Organisationen? Mit welchen Ideen begegnet man Herausforderungen und Umbrüchen? Wir sprechen darüber, welche Impulse Forschung an der Leuphana und Praxis einander geben können. Mezzanin, der Podcast für Innovation und Wandel.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des Mezzanin-Podcasts. Heute haben wir eine besondere Folge am Start, denn wir sprechen nicht über ein spezifisches Projekt, sondern über ein Thema, was alle Projekte, die bereits bei uns im Podcast waren und wahrscheinlich zukünftig auch sein werden, irgendwie betreffen wird. Die zwei Expertinnen, die wir dazu eingeladen haben, sind Angelika Eichenlaub und Lena Bittrich. Hallo.
Hallo.
Hi.
Schön, dass ihr da seid. Mögt ihr einmal verraten, worin eure Expertise besteht und was so der Weg war, über die ihr die generiert habt?
Ich starte gerne. Also mein Name ist Angelika Eichenlaub. Ich bin promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin und ich habe 2001 schon zu dem Thema promoviert. Nee, gar nicht 2001, sondern 2009 zu dem Thema promoviert, hier an der Leuphana. Und zwar habe ich eine Untersuchung gemacht zu der Thematik Vertrauensaufbau im Rahmen virtueller Zusammenarbeit. Das ist meine Expertise. Heute bin ich Unternehmerin, ich würde sagen Vertrauensexpertin und auch Gründungsexpertin. Das sind Schwerpunkte, aber da kann ich auch später nochmal was zu sagen.
Genau, hi, ich bin Lena. Ich bin Alumni von der Leuphana und habe dort erst BWL studiert und anschließend Management in Business Development. Und bin jetzt mittlerweile im Beratungskontext tätig und meine Expertise zum Thema digitale Zusammenarbeit kommt vor allen Dingen von meiner Masterarbeit. Dort habe ich mich nämlich damit beschäftigt, wie virtuelle Innovationsteams zusammenarbeiten und wie sich das Ganze auf ihre Langlebigkeit auswirkt. Und parallel habe ich eine Remote-Weiterbildung im Design Thinking gemacht, also rund um das Thema digitale Zusammenarbeit erlebt und erforscht.
Digitale Zusammenarbeit ist ja ein Thema, was jetzt einfach durch die Pandemie ein bisschen so einen Katalysator erfahren hat, aber vorher auch auf jeden Fall eine steigende Relevanz irgendwie zu verzeichnen war. Da würde mich interessieren, wie ihr so mittlerweile das Gefühl der Menschen wahrnehmt. Wird es immer noch so ein bisschen als lästiges Mittel zum Zweck empfunden so, und eigentlich wäre was anderes effizienter? Oder ist mittlerweile so der Knackpunkt erreicht, wo die Leute sagen so, wow, das ist jetzt irgendwie eine Möglichkeit, die dadurch auch geschaffen wird?
Gerne sage ich da einmal aus einer unternehmerischen Perspektive was dazu. Ich arbeite ja mit vielen Unternehmen zusammen, mit Fach- und Führungskräften. Und da ist meine Erfahrung, dass es durchaus noch sehr differenziert sich darstellt. Viele Menschen sehen die Chancen im Vordergrund der Digitalisierung. Insbesondere durch Corona haben wir dann einen ganz großen Schub bekommen. Ganz viele Innovationsschübe in ganz vielen Unternehmen und Organisationen, damit überhaupt Zusammenarbeit auf Distanz in Corona-Zeiten dann möglich war, war ja die Digitalisierung die große Chance. Ich sehe aber auch, dass im Kern die Haltung und die Einstellung zum Thema Digitalisierung der Schlüssel dafür ist, ob eine gute Zusammenarbeit im digitalen Kontext möglich wird oder eher schwierig wird und Konflikte entstehen und eigentlich eher die Barrieren im Vordergrund stehen.
Ich glaube auch, durch Corona haben wir verschiedene Baustellen irgendwie aufgedeckt, die es zum Thema Digitalisierung gibt. Und da fangen wir jetzt an die zu bearbeiten. Aber gerade auch das Thema Haltung und Mindset, ich glaube, das braucht noch einen längeren Wandel und etwas Zeit. Genau, also ich glaube, das ist auf jeden Fall noch nicht abgeschlossen, das Thema, um deine Frage zu beantworten.
Ja, Haltung und Mindset ist ja auch vor allem schwierig zugänglich bei einem Thema, wo alle irgendwie eine persönliche Meinung und Einstellung auch zu haben, so jetzt gerade, wo es quasi für jeden Menschen erfahrbar wird in einem Arbeitskontext, so, da ist es wahrscheinlich schwieriger, einen Zugang zu finden und zu sagen, aus einer Expertenmeinung ist das jetzt quasi der richtige Weg so, und dann sagen aber 10 Leute, ja, aber ich sitze hier jeden Tag in meinem Online-Meeting und maße mir an, das dann besser einschätzen zu können. Deswegen, da sehe ich auf jeden Fall auch eine Schwierigkeit, genau was Thema Haltung und Mindset angeht. Wie ist denn dann so in der Praxis so der Prozess? Also setzt ihr euch dann in solche besagten Meetings rein und begleitet zu dem Prozess? Oder gebt ihr vielleicht ein Konzept vor, was dann quasi irgendwie befolgt werden kann? Oder was ist so die Umsetzung dann von eurer Anleitung?
Ich habe ja selber ein Unternehmen und wir machen in unserem Unternehmen Beratung, viel Gründungsberatung, Fach- und Führungskräfteentwicklung. Und uns hat Corona als Unternehmen ganz stark auch betroffen natürlich, weil wir unsere Formate bis Anfang 2020 in Präsenz standardmäßig durchgeführt haben. Dann hatten wir 14 Tage im Unternehmen und wussten gar nicht, wie es weitergeht, und haben aber relativ schnell umgestellt auf digitale Formate. Wir sind auch zertifiziert und unsere Produkte sind zum Teil zertifiziert für Präsenz. Das war ganz interessant, dass es da auch Möglichkeiten gab, in diesem Kontext Zertifizierung ganz schnell auch umzuzertifizieren, also diese ganzen Systeme, die da dranhängen, da hängt ja die DAX am Ende dran, die Deutsche Akkreditierungsgesellschaft, die dann sagt, okay, wie stellt man jetzt plötzlich Produkte um, die auf Präsenz zertifiziert sind. Das ging dann relativ schnell, gute Erfahrung, ja, weil plötzlich, wenn der Veränderungsdruck da ist, gehen ganz viele Dinge. Und jetzt zu deiner eigentlichen Frage: Wie setzen wir das eigentlich um? Im 1:1 Coaching oder in der 1:1 Beratung läuft das über ein Videokonferenz-Tool. Da gucken wir immer, was bringt der Kunde auch mit. Und da gibt es ja viele freie, zugängliche Möglichkeiten, die wir da auch nutzen. Das wird sehr, sehr gut angenommen, auch von den Kundinnen und Kunden. Und die Herausforderung war es, das hat sich mittlerweile auch wirklich etabliert, dass alle Kompetenzen entwickelt haben, in diesem Rahmen zu arbeiten und zu kommunizieren. Die Herausforderung am Anfang war es, diesen Prozess digital oder im virtuellen Kontext zu strukturieren. Und da erinnere ich mich noch dran, dass das am Anfang für mich in der Rolle als Coach oder Beraterin unheimlich anstrengend war, weil ich wirklich stärker auf die Prozessebene gehen musste, um zu erklären, wie arbeiten wir eigentlich zusammen im digitalen Kontext, um Unsicherheiten vorwegzunehmen einfach. Und auch zu sagen, ich leite dich durch diesen Prozess, und das funktioniert sehr, sehr gut. Ich hatte ja selber am Anfang Unsicherheiten, ob es überhaupt funktioniert. Und heute ganz interessant, selbst wenn Menschen im beruflichen Kontext die virtuellen Tools noch gar nicht so viel nutzen, im Privaten nutzen fast alle mittlerweile virtuelle Kommunikationsmedien.
Ja, und ich glaube, was du gerade auch angesprochen hast, dass es zunehmend auch irgendwelche Regeln im digitalen Kontext braucht, ne? Also wann stelle ich die Mikros stumm und so weiter. Und ich glaube, das entwickelt sich auch gerade, dass zunehmend wir da eine Art und Weise und Regeln miteinander finden, wie wir digital zusammenarbeiten wollen und auch können, ne?
Also, ja, richtig. Also die Netiquette entwickelt sich wirklich. Die kenne ich zum Beispiel als wissenschaftlichen Begriff aus meiner Promotionszeit. Da war das aber ja erst ein Begriff, der erstmal theoretischer Natur war, aber das etabliert sich wirklich. Die Erfahrung mache ich durchaus auch. Und dass man sich auch darauf einigt, wie wollen wir hier eigentlich kommunizieren, vor allen Dingen. Also Netiquette sind ja Regeln in Bezug auf die Kommunikation und den kommunikativen Umgang miteinander.
Und ich glaube, das Neue ist halt, dass wir das nicht unbedingt übersetzen können von dem, was wir bisherig kannten. Also wenn wir uns vor Ort getroffen haben, wie jetzt hier in der Konstellation, dass wir eben nicht 1:1 sagen können, okay, genau so läuft es auch im digitalen Raum ab, sondern dass wir uns da neu verständigen müssen und miteinander sprechen müssen, wie wollen wir jetzt diesen Raum gestalten.
Es kommt eine Metaperspektive dazu, die wäre eigentlich in Face-to-Face-Kommunikationssituationen auch oftmals erforderlich, um Konflikten vorzubeugen. Haben wir aber wenig gemacht, und unter Umständen besteht die Chance, so eine Sensibilität aus dem digitalen Kontext auch in den Face-to-Face-Kontext mitzunehmen. Also auch in die Richtung gibt es Lernprozesse.
Wie arbeiten wir denn eigentlich im Digitalen zusammen? Also was sind denn so die ausschlaggebenden Faktoren, so die ihr jetzt aus der Erfahrung sagt, so ja, das sind übrigens die Sachen, so das ändert sich so, weil viele Menschen haben wahrscheinlich so ein bisschen wurden in den Prozess reingeworfen und ich persönlich wüsste jetzt gar nicht, ja, was hat sich denn natürlich, ich sehe die Person nicht direkt so, aber wie arbeiten wir denn im Digitalen zusammen? Was sind denn so die ausschlaggebenden Faktoren, mit denen ihr euch auseinandersetzen müsst, um das irgendwie zu formen, um das irgendwie auf ein neues Normallevel zu bringen? So, was sind da die Knackpunkte?
Aus einer unternehmerischen Perspektive, aber jetzt eher aus einer Kundenperspektive. Wir sind ein ganz kleines Team in unserem Unternehmen. Wir sind ein Team von 5 Leuten. Wir haben viel direkten Austausch, auch trotz Corona, trotz, dass wir natürlich auch virtuell zusammenarbeiten. Aber von Kunden, insbesondere Führungskräften, weiß ich, dass eine besondere Herausforderung darin besteht, dass wenn zum Beispiel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermehrt im Homeoffice arbeiten, dass ein Kontrollverlust da ist. Eine ganz große Herausforderung. Und wie gehen Führungskräfte eigentlich mit diesem Kontrollverlust um? Der Schlüssel der Zusammenarbeit ist am Ende Vertrauen. Darauf zu vertrauen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeit machen im Homeoffice. Führungskräfte stellen sich auch Fragen wie, werden Arbeitszeiten eigentlich eingehalten? Wie effizient arbeitet eigentlich meine Mitarbeiterin, mein Mitarbeiter? Und Führungskräfte, die sich damit auseinandersetzen, sagen, am Ende kommt es darauf an, aufs Ergebnis zu schauen und gar nicht mehr auf die Arbeitszeit. Also da verändert sich auch von diesen Dingen etwas. Andere Unternehmen gehen durchaus auch hin und sagen, gut, man muss sich einloggen. Das gibt ja auch formale Erfordernisse. Das sind Erfordernisse aus dem Arbeitsrecht, dass Arbeitszeiten erfasst werden müssen auch mittlerweile gesetzlich. Und das macht man dann auch über digitale Tools. Trotzdem kann man das natürlich nicht kontrollieren. Ich logge mich ein, irgendwo ja auch virtuell. Meine Arbeitszeit fängt an. Keiner kann aber kontrollieren, sitze ich die ganze Zeit am Rechner oder nicht. Also da ist ein Vertrauensverlust und zusammenarbeiten kann man in der Zeit dann aufgrund von vertrauensvollen Beziehungen.
Ja, und ich glaube, das Thema Vertrauen ist halt auch in anderen Kontexten im, sage ich mal, digitaler Zusammenarbeit wichtig. Also wenn man sich das bei den zum Beispiel Innovationsteams anschaut, da muss ganz viel kreativ gearbeitet werden. Da braucht man erstmal so eine Vertrauensphase vorab. Und ich kann ja in was auch immer wir für ein Tool benutzen, meistens nur den oberen Abschnitt sehen von der Person. Das heißt, mir fehlen ganz viele von den wichtigen Körpersprachen, die ich sonst irgendwie hätte, um das Ganze zu interpretieren, um die Körpersprache zu interpretieren, die Person zu verstehen, ihr zu vertrauen. Und das fällt natürlich im digitalen Kontext weg, was man durch dann Verbalisierung oder irgendwelche Teambuildings sozusagen dann künstlich in Anführungsstrichen erschaffen muss, was vielleicht sonst ganz natürlich passiert wäre.
Ganz kurz nochmal, was sind nochmal Innovationsteams so für den Kontext?
Genau, also in dem Rahmen der Masterarbeit habe ich Innovationsteams untersucht. Das heißt, Gruppen, Teams, die sich zusammengetan haben, um eine bestimmte Herausforderung zu lösen und dort Ideen zu entwickeln und das Ganze vor allen Dingen remote, das heißt über virtuelle Tools, das heißt, die haben sich die meisten Teams gar nicht getroffen zwischendurch, sondern nur digital.
Und dementsprechend gute Übertragbarkeit jetzt für jetzige Situationen so?
Genau, ja.
Okay. Und ihr habt ja jetzt gerade schon gesprochen, so es gibt 1-zu-1-Situationen, es gibt irgendwie eine Vorgesetzte, die dann irgendwie Vertrauensverlust hat oder sonstiges. Mich würde es freuen, wenn wir mal so ein bisschen in nachvollziehbare Szenarien reingehen, also Unisituationen, Seminarleitungen zu Studierendenschaft oder eben Unternehmenssituationen, Arbeitgeber, Arbeitgebende zu Team, Team untereinander so. Also könnt ihr euch was rauspicken, stürzt euch auf irgendwas, wo vielleicht mal so eine digitale Zusammenarbeit drauf sezieren können quasi und so ein bisschen reingehen können, um vielleicht auch eine nachvollziehbare Ebene reinzukriegen, dass die Zuhörerinnen hier aus dem Podcast rausgehen und sind so, okay, so in den Bereichen merke ich vielleicht in meinem Arbeitsumfeld wäre ein bisschen Ausbaufähigkeit okay, spannend, da hat sich schon was getan, so da merke ich, dass da ein Prozess irgendwie stattgefunden hat.
Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass wenn Meetings virtuell stattfinden, ergibt sich im Moment eine Konstellation, dass immer mehr Präsenz möglich ist, auch plötzlich Meetings hybrid stattfinden. Ja, also man setzt ein Meeting an, sagt, super, wir können uns wieder in Präsenz treffen. Und dann ist die Hälfte plötzlich doch zu Hause und schaltet sich über ein Videokonferenztool mit rein. Das ist eigentlich die größte Herausforderung, damit umzugehen. Eine Herausforderung besteht darin, dass wir andere Kommunikationsräume haben in Präsenz. Also der klassische Smalltalk findet statt und auf der Beziehungsebene können die Themen ganz anders nochmal besprochen werden, vielleicht auch außerhalb der Agenda, ja, einfach nochmal zwischen Tür und Angel, vorher, hinterher. Da sind dann die Menschen, die Teammitglieder ausgeschlossen, die virtuell dazugeschaltet sind. Die kommunizieren im Zweifel nochmal über ganz andere Medien. Das heißt, die sitzen in einer Videokonferenz mit drin und tickern nebenbei auf dem Handy und es läuft sozusagen ein Chat unter Mitarbeitenden. Und da entstehen auch solche Dinge wie Shitstorms, weil man vermeintlich ja nicht beobachtet wird in dieser Kommunikation, hat man auch eine Entgrenzung der Kommunikation. Und das habe ich selber als Seminarleitung oder als Dozentin im Rahmen einer Seminarreihe sogar schon selber erlebt. Das war eine Seminarreihe, da war ich als Dozentin eingesetzt für mehrere Themen, zum Thema auch digitale Zusammenarbeit, Führung und digitale Zusammenarbeit war das Thema. Und das erste Setting sollte als Präsenzseminar stattfinden. Der Klassiker, das wusste ich auch vorher, weil die Organisatorin sagte vorher zu mir, wir haben jetzt 2, die nicht geimpft sind. Deswegen waren klar, von den 12 Teilnehmerinnen war ein rein weiblicher Kurs, weil auf weibliche Führungskräfte zugeschnitten. Es war klar, 2 kommen nicht rein in die Präsenzveranstaltung, schalten sich virtuell dazu. Hat sich eine Dynamik raus ergeben, plötzlich hatten wir Hälfte, Hälfte. Also 6 in Präsenz, 6 hatten wir über Zoom mit dabei. Das hätte ich als Seminarleitung gar nicht organisieren können alleine, das ist das Erste. Ich hatte eine Person dabei, die den Zoom bedient hat, damit man überhaupt diese 2 Kontexte bedienen kann als Seminarleitung. Dann haben wir im Nachgang festgestellt, eigentlich hatten wir gar nicht die richtige technische Ausstattung. Es gibt ja heute Kamerasysteme für Präsenzveranstaltungen oder für hybride Veranstaltungen ja insbesondere, dass die Kameras sich in der Präsenzveranstaltung immer auf die Person richtet, die gerade spricht und die Personen, die im virtuellen Kontext dazugeschaltet sind, visuell im Prinzip immer direkt auch am Sprecher, an der Sprecherin dran sind. Das hatten wir nicht. Das hat eine enorm negative Dynamik in diesem gesamten Seminar ergeben. Und da hatten wir uns dann natürlich im Nachgang Dozenten, Seminarleitung auch ausgetauscht, was ist eigentlich die Lösung dazu? Und die Lösung dazu ist, dass man diese hybriden Formate so lange sein lässt, solange man wirklich die technische Ausstattung dafür nicht hat. Und wenn man es dann macht, dann braucht man auch Methoden, um die Menschen miteinander zu verbinden, die in Präsenz vor Ort sind und die Menschen, die virtuell dann zusammengeschaltet sind.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also da sind ganz verschiedene Stellschrauben, an denen man da drehen muss. Also ich glaube auch, welche Personen kommen da eigentlich zusammen, welche Kompetenzen bringen die mit, dann wie ist man von der Seminarleitung aufgestellt, hat man die Technik dazu, dann arbeitet man im Zweifel mit verschiedenen Bildschirmen, um das alles aufeinander zu bekommen und gerade auch die Gruppen dann, oder die verschiedenen Gruppen dann zu betreuen, ne? Die dann im Chat unterwegs sind, dann die nächsten, die vor Ort sind. Ich glaube auch, das braucht ist nochmal eine ganz neue Herausforderung, die da auf uns zukommt, auch mit der hybriden Zusammenarbeit. Als ich die Weiterbildung im Design Thinking gemacht habe, da hatten wir eben auch hybride Teams zum Teil, die dann vor Ort waren und im Remote gearbeitet haben. Das war damals, als dann ich weiß gar nicht, welcher Lockdown das genau war, aber es war auf jeden Fall mit eingeschränkter Personenzahl eben auch nur möglich. Und es war natürlich gut, dass wir überhaupt dabei sein konnten und eben die Fahrt uns zum Beispiel erspart haben, das Pendeln zu der Zeit und überhaupt es möglich war, dass wir uns getroffen haben. Das war ja wirklich einfach vor 1-2 Jahren noch ein großes Thema. Und da haben wir eben auch festgestellt, okay, wir müssen, wenn wir hybrid arbeiten, mindestens eigentlich zwei Personen haben, die hybrid unterwegs sind. Wenn nämlich nur eine Person remote das Ganze macht, dann wird das ganz, also ist das ganz schwierig für die Person, dann dort mit eingebunden zu sein in diesen Teamprozess, der dann abläuft. Und ich glaube, solche Sachen im Vorhinein zu bedenken, gerade wenn man solche Veranstaltungen gibt, ich glaube, das ist wirklich eine Kunst auch.
Ja, es gibt einen großen Unterschied, ob man mit Gruppen zusammenarbeitet oder ob man 1-zu-1-Situationen hat. In 1-zu-1-Situationen mache ich wirklich die Erfahrung, sei es Gründungsberatung, sei es Coaching-Prozesse, es geht enorm gut. Gründungsberatung geht im virtuellen Kontext sogar besser, weil man teilt den Bildschirm zusammen, man tauscht ja auch Dokumente aus. Das geht ja einfach gleichzeitig. In dem Augenblick, wo man drüber spricht, teilt man den Bildschirm, schickt über einen Link Dokumente. Das heißt, man braucht gar nicht raus aus einem Videokonferenz-Tool. Das Tool selber gibt alle Möglichkeiten des Datenaustausches ja auch. Und es ist eine Gleichzeitigkeit da.
Wobei ich würde noch sagen, es kommt so ein bisschen drauf an, was das Thema der 1-zu-1-Sitzung ist. Also ich glaube, bei so sachlichen Themen und wenn man das Ganze sozusagen auf einer Sachebene bespricht und viele Fakten hat, darüber diskutiert, okay. Aber ich glaube, wenn es eher in die emotionalere Coaching-Richtung geht, da gibt es ja auch verschiedene Coachings, dann wird es schwierig, weil man natürlich gerade, was wir vorhin schon sagten, die Körpersprache nicht lesen kann, was passiert, wir hatten im Vorhinein ja auch kurz drüber gesprochen, was passiert, wenn jemand still ist. Das kann ich, wenn ich vor Ort bin, besser interpretieren, als wenn ich eben remote dort sitze und die Stille habe. Okay, ist diese Stille jetzt Zuspruch? Ist das jetzt Zweifel? Ist einfach nur eine Ablenkung im Raum gewesen, eine Irritation und hängt das Bild einfach, kann ja auch sein. Genau, und von daher, ich glaube, das sind ja wichtige Gedanken da an der Stelle.
Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Also die Kontexte sind wichtig, festzulegen wirklich, in welchen Kontexten arbeitet man wie besser digital zusammen oder in welchen Kontexten arbeitet man besser face-to-face zusammen. In dem Augenblick, wo es wirklich um emotional unter Umständen ja auch belastende Themen oder auch wirklich gerade so reflektorische Themen geht. Im Coaching arbeite ich schon auch in solchen Prozessen. Geht das zu einem gewissen Grad digital, aber an bestimmten Stellen geht das mit bestimmten Zielgruppen nicht, wo man sieht, die sind vielleicht emotional nicht so stabil. Da braucht man als Coach wirklich dieses direkte Feedback über alle nonverbale Kommunikationselemente. Und wir erfühlen ja auch vieles in einer Face-to-Face-Situation intuitiv. Da können wir gar nicht sagen, woran leite ich das jetzt gerade ab, dass ich wahrnehme, dass mein Gegenüber eigentlich vielleicht überfordert ist oder ängstlich ist und ich darauf eingehen muss als Coach. Das geht im virtuellen Raum verloren.
Ja, und ich glaube auch in Situationen, wo eine hohe Dynamik ist und vielleicht auch Konflikte entstehen können, ich glaube, das ist auch virtuell nochmal eine größere Herausforderung. Wenn sich jetzt eine Person zum Beispiel stumm schaltet, dann weiß man nicht, okay, hat sich die Person dann in dem Moment geärgert oder ist es einfach nur, weil da ein Hintergrundgeräusch in dem Moment ist, also ähnlich auch wie bei der Stille, dann das zu interpretieren und gerade in Konflikten die digital auszutragen, ich glaube, das braucht nochmal neue Kompetenzen, die wir so in der Form noch erlernen müssen.
Und ist das irgendwie in der Form generalisierbar? Weil das hört sich ja jetzt an, aus dem Szenario entspringt nochmal die Herausforderung, aus dem Szenario muss man da und da nochmal anpassen. Da frage ich mich, ob es irgendwie so einen Ausgangspunkt gibt oder ein Verhalten, eine Einstellung, die man irgendwie dann ancoachen kann, die man quasi, mit der man die Auseinandersetzung ankurbeln kann, um diesen Rattenschwanz aus irgendwie Problemen und Herausforderungsketten irgendwie so ein bisschen abzudecken. Also im Sinne von, das ist eine Herangehensweise, das ist eine neue Kompetenz in Sachen digitale Zusammenarbeit, wenn die langsam aber sicher erworben wird. Kann man dem so ein bisschen vorbeugen oder ist es ein nie endender Prozess, der immer wieder dieses neue Aufholen erfordert?
Das finde ich eine super spannende Frage. Ich glaube, ein Stück weit kann man das auffangen, wie du gerade meintest. Also, dass man eben Kompetenzen hat, wie gehe ich mit Konflikten, mit Emotionen, mit dynamischen Situationen im digitalen Kontext um. Also das einfach auch zu lernen, welche Tools benutzen wir in welchem Kontext, zu bestimmen, welchen Kontext habe ich da eigentlich gerade, was habe ich da für Themen, die wir gerade besprechen, eignet sich da überhaupt der digitale Raum für? Und auch ein Stück weit diese Reflexionskompetenz auch zu erlernen und zu überlegen, okay, wieso verhalte ich mich jetzt in diesem Moment so, warum verhalten sich andere so, wie können wir das Richtung Lösung steuern? Und von daher glaube ich schon ein Stück weit ja. Ich glaube aber auch, weil wir in so einer dynamischen Zeit leben, dass sich immer neue Herausforderungen stellen werden. Also jetzt was, wo wir vielleicht noch gar nicht drüber nachgedacht haben, was denn in Zukunft relevant sein wird.
Aus meiner Sicht sind das insbesondere die kommunikativen Kompetenzen. Das hast du ja auch angesprochen, Lena. Auch auf einer Metaebene sich selber in der Kommunikation zu reflektieren, das Gegenüber zu reflektieren. Was digitale Kommunikation anbelangt, ein Phänomen ist, dass wir als Individuen sehr auf uns selber zurückgeworfen sind. Und das, was du als Beispiel mit der Stille genannt hast, oder eine Person schaltet sich jetzt in einer Videokonferenz auf stumm. Man hat so viele Interpretationsmuster und die Interpretation, die erfolgt ja bei anderen Individuen, die Teilnehmer einer Kommunikation. Und da spielt dann wieder die eigene Reflexion eine Rolle. Ja? Also was macht das mit mir selber? Hat das was mit mir selber zu tun, warum mich das vielleicht jetzt gerade antriggert? Und ich denke, ich interpretiere etwas rein, ohne eigentlich zu wissen, ist das die richtige Interpretation? Also jemand schaltet sich still, schaltet sich stumm. Eine Kompetenz oder eine gute Reaktion wäre an der Stelle, wenn es zu einer Verunsicherung führt seitens anderer, die dann damit kommunizieren, wäre das einfach anzusprechen, offen und ehrlich. Also eine transparente Kommunikation auch als im Rahmen einer Netiquette zu etablieren, das ist auch ein Lernprozess beispielsweise. Im Unternehmenskontext würde ich sagen, es geht darum, dass eine Kommunikationskultur sich etabliert und am Ende ist es wieder eine Vertrauenskultur, die wir brauchen, um im digitalen Kontext gut miteinander zusammenzuarbeiten. Das ist aber ein Paradoxon, weil auf der einen Seite wird normativ gesagt, wir brauchen Vertrauen, um im digitalen Kontext gut zusammenzuarbeiten, gut miteinander kommunizieren zu können. Aber die nonverbalen Elemente, anhand derer ich festmachen kann, ist mein Gegenüber eigentlich eine vertrauenswürdige Person oder nicht, die fallen ja weg zu einem großen Teil im digitalen Kontext. Aus der nonverbalen Kommunikationsforschung weiß man, dass bestimmte nonverbale Kommunikationselemente sehr bewusst zu steuern sind. Also wir haben unsere Mimik beispielsweise sehr im Griff. Das ist etwas, was man im digitalen Kontext sieht. Das sind also keine Anker dafür, zu wissen, okay, wenn jetzt jemand lacht, ist das ein echtes Lachen oder ist das ein trainiertes Lachen? Wenn wir face-to-face miteinander zusammen agieren, dann haben wir andere nonverbale Kommunikationselemente. Die Orientierung im Raum zum Beispiel haben wir relativ wenig unter Kontrolle. Ja, also Menschen drehen sich intuitiv weg, wenn sie etwas ablehnen. Das merkt man gar nicht. Und unterhalb der Wahrnehmungsschwelle kommt aber beim Gegenüber was an.
Ich glaube, ein Stück weit gibt es immer noch Hemmnisse zu sagen, okay, wollen wir jetzt das Digitale sozusagen wirklich zulassen und, keine Ahnung, digitale Meetings machen, remote arbeiten? Ein Stück weit ja. Ich glaube auch, dass da noch Zweifel auf jeden Fall sind. Da gehört ja aber auch noch mehr dazu zum Thema Digitalisierung, als nur remote zusammenzuarbeiten.
Was gehört da nochmal zu?
Also die ganze Digitalisierung sozusagen, auch des Geschäftsmodells, also das geht ja noch viel weiter, als jetzt nur zu sagen, wir arbeiten jetzt von zu Hause aus. Genau. Und von deiner Frage, ob das ein Hemmnis ist, sich damit auseinanderzusetzen. Wie gesagt, ich glaube ein Stück weit schon. Ich glaube aber auch, dass durch Corona ein Stück weit diese Baustellen, die ich vorhin angesprochen habe, schon offensichtlich geworden sind, dass dann eben, du hattest das ja auch erzählt, Angelika, dass dann eben Geschäftsmodelle in dem Moment irritiert wurden und wirklich auf den Prüfstand gestellt werden mussten, sodass da auf jeden Fall ein Stück weit die Dringlichkeit ja auch klar geworden ist. Wie erlebst du das?
Ich erlebe das so, dass die meisten Unternehmen das erkannt haben, insbesondere auch der Mittelstand. Also Konzerne sind ja schon lange dabei zu digitalisieren. Die arbeiten weltweit zum Teil zusammen und auch mittelständische Unternehmen, die an verschiedenen Standorten zusammenarbeiten, die arbeiten auch schon länger digital zusammen, auch schon vor Corona. Und meine Wahrnehmung ist, dass es auch im Mittelstand in Deutschland angekommen ist und in den Köpfen der Menschen angekommen ist, dass das eine große Chance ist und dass Digitalisierung bleibt. Also das geht nicht mehr weg, dass mit der digitalen Kommunikation und digitalen Zusammenarbeit. Und das, was du angesprochen hast, Lena, wir haben jetzt viel über digitale Kommunikationsmöglichkeiten gesprochen. Grundsätzlich verändern sich Wirtschaftskonzepte, weil womit wird das Geld eigentlich heute verdient? Das Geld wird heute über Plattformen verdient und das hat ja auch schon, diese Entwicklung hat weit vor der Pandemie schon stattgefunden. Und die Pandemie ist aber auch ein Beschleuniger zu erkennen, wo liegen die Chancen in digitalen Geschäftsmodellen, ja. Und es gibt viele digitale Gewinner heute schon. Also wo fängt das an? Das ist ja eine Zahnarztpraxis, ganz einfaches Beispiel, die den Patientinnen und Patienten eine Möglichkeit gibt, Termine online zu buchen und hinterher irgendwie die Röntgenbilder digital zur Verfügung stellt. Oder sei es ein Unternehmen, was 3D-Druck für sich als Geschäftsmodell entwickelt hat. Oder auch Unternehmen, die sagen, wir verbannen jetzt wirklich mal das Papier aus Unternehmen, weil das ist ja ein Phänomen, insbesondere im Mittelstand, sind die allermeisten Prozesse durchaus noch papierbasiert. Da verändert sich aber was. Und da war Corona eine große Chance, einen Anfangspunkt zu setzen für viele Unternehmer und Unternehmerinnen, die das vielleicht heute noch nicht umsetzen würden.
Es waren jetzt ganz viele Beispiele, wo quasi die Relevanz auch zum Tragen kommt, wo man sie vielleicht auf den ersten Blick gar nicht sieht, so gerade in der Privatperson, so in der Auseinandersetzung. Genau, wir haben viel über die Kommunikationswege gesprochen, aber dass da eben ein großes Ganzes zugehört, was weit darüber hinausgeht, über die persönliche aktive Wahrnehmung, ist vielleicht an der Stelle einmal nochmal wichtig, sich das ins Bewusstsein zu rufen. Lena, du nichts Akribisches noch was?
Nee, absolut. Ja.
Okay.
Dazu würde ich gerne nochmal was sagen. Ich bin auch Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern. Mein Sohn war noch in der Grundschule, als die Pandemie begann. Meine Tochter ist auf der weiterführenden Schule. Und auch in den Kontexten lernen Menschen ja digitale Zusammenarbeit kennen. Ja, und selbst in der Grundschule meines Sohnes war es so, dass mit einer ersten digitalen Lernplattform gearbeitet wurde. Großartig. Mein Sohn war total aufgeregt, dass er jetzt das erste Mal so ein Padlet benutzt hat. Fand er natürlich toll, hat aber der großen Schwester gesehen. Da war die Schule wirklich so stark, die sind wirklich hingegangen. Ich wusste, bevor der erste Lockdown da war, bei meiner Tochter, die ist damals in die 9. Klasse gegangen, wir arbeiten hier digital zusammen, die waren sehr gut aufgestellt. Die Schülerinnen und Schüler waren auch sehr gut geschult. Da war auch klar, jeder schafft in der 7. Klasse einen Laptop an und die konnten wirklich von heute auf morgen umschalten auf virtuellen Unterricht. Aus den Kontexten kennen viele Menschen aus dem Privatbereich ja auch die Digitalisierung.
Ja, und noch ein anderes Beispiel auch aus dem privaten Kontext. Wir hatten oder sind Freunde verschieden verteilt in Deutschland, ganz Deutschland, und wir haben echt Corona gebraucht, um drauf zu kommen, zu sagen, wir treffen uns einfach mal digital. Also so an solchen Stellen wird das dann deutlich, dann war so, ach so, ja, man kann sich ja auch digital einfach mal auf einen Spieleabend treffen, wenn man eben durch ganz Deutschland verteilt ist. Oder eben auch wieder der Richtung Innovationskontext, auch da zu verstehen, dass dadurch ganz andere Möglichkeiten da sind, zum Beispiel auch weltweit zusammenzuarbeiten. Also gerade im Innovationskontext braucht man interdisziplinäre Teams. Und das lässt sich natürlich gut digital abbilden. Also sonst müsste man alle Personen irgendwie einfliegen. Das ist ja schier unmöglich. Und auf diese Weise kann man irgendwie auch diese Diversität nochmal ganz anders abbilden. Und ich glaube, das ist halt auch eine große Chance. Und die kann, glaube ich, meines Erachtens auch noch mehr in Zukunft genutzt werden, in Veranstaltungen Personen digital einfach mit einzuladen, darüber zu diskutieren. Und wo man vielleicht sonst nicht an die Person rangekommen wäre, weil man gesagt hat, okay, man müsste sich irgendwie zusammen treffen und dann lädt man die Person ein und sie kommt per Screen dazu und man kann Fragen stellen, wie auch immer. Ja.
Schafft ihr denn im Privaten dann den Absprung zum Professionellen? Ich stelle mir gerade vor, Angelika, wie der denn so mit diesem Tablet da am Start ist und du bist, das ist ja spannend, darf ich da mal kurz genauer mir das angucken? Also hat sich eure privater Umgang auch, also ihr seid ja auch dann nicht nur in der Führungsebene, sondern ihr seid ja auch Teilnehmende von irgendwelchen Prozessen. Schafft ihr da so ein bisschen den Absprung oder schwingt da immer diese Ebene von mit so, okay, ja, vielleicht gebe ich da mal hinterher nochmal Feedback oder so?
Mal so, mal so. In den Situationen, wo es darum geht, vielleicht auch mal an einer virtuellen Schulveranstaltung teilzunehmen, bin ich einfach Zuhörerin und genieße das auch, so eine Rolle. Bei mir läuft aber natürlich immer der Film mit. Okay, wie reflektiere ich das auf mich selber? Auf wie arbeite ich zusammen? Was kann ich daraus lernen? Das finde ich gut. Das läuft eigentlich permanent mit. Wenn ich in dem Augenblick mich da einbringe, pfeifen mich meine Kinder schon zurück.
Lena hat ein breites Grinsen drauf, da bin ich jetzt auch auf die Einblicke gespannt.
Ja, also mir geht das ähnlich, aber ich glaube, das liegt bei mir nicht unbedingt am digitalen Kontext, sondern einfach daran, dass ich sehr wissbegierig bin und dann auch gerne das Ganze auf so einer Metaebene auch reflektiere. Also wenn ich dann an einer Veranstaltung teilnehme, ist ja spannend, wie haben Sie die Teilnehmer dann vielleicht auch aufgeteilt, wie haben Sie das Ganze moderativ gelöst, also da auch mal einfach so spannend zu schauen, okay, welche Tools nutzen die da? Da kann man ja auch wieder was Neues lernen. Es gibt ja so eine hohe Geschwindigkeit, wie sich das auch alles entwickelt. Von daher, ja, erwische ich mich auch immer wieder.
Also bei mir ist das auch fließend. Ich lasse auch manchmal Erfahrung, private Erfahrung, wirklich in meine Coachings einfließen. Ja, davon lebt das Ganze. Und am Anfang scheint das ein Stück weit befremdlich zu sein. Das wird aber sehr, sehr gut angenommen, weil man seine Kundinnen und Kunden einfach mit in Lebenswelten nimmt. Und wenn man wirklich so weit geht und sagt, ich teile jetzt wirklich eigene Erfahrungen, wird man nahbar, wird man menschlich und dann kann man voneinander lernen. Darum geht es ja letzten Endes auch bei dem, was ich tue beruflich. Und in digitalen Kontexten geht es sowieso darum. Und in der Zusammenarbeit geht es immer mehr darum, voneinander zu lernen, Wissen zu teilen. Wir sind eine Wissensgesellschaft. Das ist ja auch eine ganz große Herausforderung, die sich durch die Digitalisierung auch ergibt. Wir haben einen enormen Wissenszuwachs. Und wie machen wir den zugänglich? Zu sagen, welches Wissen ist überhaupt relevant und welches lasse ich außen vor? Also es ist ja schier unendlich in der heutigen Zeit, in unserer digitalen Welt.
Ein Wissensflöckchen vielleicht, was die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt schon aus dieser Folge mitnehmen konnten, was ich mir so gemerkt habe, war so dieses, da schaltet nicht sich eine Person stumm und was ist der Umgang damit, einfach mal direkt ansprechen, so eine offene Kommunikation, hattest du, Angelika, vorhin erwähnt. Und ihr habt viel von so der Netiquette, die sich jetzt so entwickelt, gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass das schwierig ist, aber wenn es so konkrete Anwendungen gibt, wie da schaltet sich eine Person stumm, jetzt spreche ich das direkt an, auch mit der Gruppe, habt ihr da so 2, 3, 4 Sachen im Ärmel, die ihr mit uns teilen könnt, damit die Zuhörer, Zuhörerinnen sich was rausnehmen können aus dieser Folge, wo sie in ihrem Alltag darauf achten können oder in welcher Position man auch immer mit digitaler Zusammenarbeit konfrontiert ist. Wenn ihr da was habt, dann wäre das, glaube ich, was Wertvolles.
Ich glaube, mein erster Tipp wäre zu sagen, man nimmt sich Zeit für diese informellen Begegnungen, die sonst ganz nebenbei passieren würden. Also das wirklich aktiv Zeit dafür einplanen, dass die Leute ankommen können. Das nennt man ja dann auch Check-in irgendwie oder so ein Warm-up gemeinsam zu gestalten und die Stimmung erstmal aufzulockern. Also dass man erstmal auf diese persönliche Ebene kommt, die man vielleicht sonst vor Ort direkt hätte. Das wäre auf jeden Fall ein Tipp, den ich mitgeben würde.
Für Führungskräfte kann ich konkrete Tipps und Hinweise geben. Das Thema Reflexion auf jeden Fall, zu schauen, was macht das mit mir selber, zum Beispiel in so einer Kommunikationssituation. Und Führungskräfte haben in der Zeit der Digitalisierung grundsätzlich eine andere Rolle. Die haben nämlich den Rahmen herzustellen für das eigene Team, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, damit die gut zusammenarbeiten können. Und die sind gar nicht mehr in der Rolle, dass sie das gesamte Wissen und das gesamte Know-how haben und den Überblick haben, sondern die Verantwortlichkeiten sind an den Stellen in unserer Wissensgesellschaft, auch in diesen Teams, die ja enorm viel Wissen mitbringen und zusammenarbeiten. Die Führungskraft gestaltet das und lässt die Entscheidungen auch an der Stelle. Also das ist ja diese agile Zusammenarbeit und agile Führung, die damit einhergeht. Und sich da wirklich zu trauen und zu sagen, wir arbeiten in Zukunft auch anders zusammen. Die Verantwortlichkeiten liegen bei euch. Ich stehe mehr oder weniger als Coach zur Verfügung. Die Aufgabe von Führungskräften ist es heute noch mehr als früher schon zu kommunizieren. Früher war so der Klassiker für Führungskräfte, man macht ein-, zweimal im Jahr diese klassischen Mitarbeiterführungsgespräche, wo man sich Feedback gegenseitig gibt und einfach auch schaut, wo steht man in den Arbeitsprozessen, wie zufrieden ist man. Das beruht ja auf Gegenseitigkeit. Und da ist es erforderlich, im Rahmen einer digitalen Zusammenarbeit viel enger miteinander sich abzustimmen, und man macht nicht mehr einmal im halben Jahr so ein Mitarbeitergespräch, sondern das findet permanent statt. Und das ist die Rolle der Führungskraft. Da wirklich die eigene Rolle neu annehmen und definieren und das Verhalten darauf auch abstimmen.
Ich glaube, Rolle ist noch ein gutes Stichwort. Was noch ein weiterer Tipp, du hattest es ja, glaube ich, so genannt, wäre zu sagen, man hat klare Rollen und Regeln im digitalen Raum. Also nicht nur dann zu sagen, okay, wir sprechen es an, wenn jetzt jemand sich stumm schaltet, sondern im Vorhinein das Ganze aktiv zu planen und zu sagen, okay, wir gehen in ein digitales Meeting, was machen wir dort, was haben wir vor, was ist unser Ziel, und das wirklich im Vorhinein zu kommunizieren und dann nicht erst in dem Moment festzustellen, oh, jetzt ist die Situation, was machen wir jetzt?
Ja, ich stelle in dieser Situation gerade fest, dass es ja auch kein Zufall ist, quasi, wie wir jetzt gerade zusammensitzen. So, das ist ja auch eine kuratierte Situation, wo ich mir gedacht habe, welche Rollen sind da vorhanden, und ihr sitzt ja hier quasi nicht völlig unabhängig voneinander zusammen so. Das wäre vielleicht noch ein kleiner Ausblick, den man geben könnte. Warum habt ihr beide euch denn jetzt, also warum seid ihr die Expertin, die wir eingeladen haben für diesen Podcast, und in welcher Verbindung steht ihr? Was ist da so ein bisschen der Kontext?
Dadurch, dass wir beide Alumni von der Leuphana sind, haben wir sozusagen den Kontakt über das Netzwerk zueinander bekommen, wirklich auf einer fachlichen Ebene. So dass ein gemeinsamer Kontakt gesagt hat, hey, ihr müsst euch eigentlich mal kennenlernen, ihr seid thematisch so nah, weil ihr euch beide mit digitaler Zusammenarbeit beschäftigt. Und so haben Lena und ich uns kennengelernt, und das macht total Spaß, der Austausch und voneinander zu profitieren, von den Erfahrungen, die in dem Fall ja Lena mit mir teilt.
Ja, und einfach auch mit unterschiedlichen Brillen, glaube ich, auf das Thema zu gucken. Ich glaube, das bereichert es auch nochmal ungemein. Und von daher freue ich mich schon.
Was da vermeintlich noch kommen mag.
Genau.
Wunderbar. Dann war es das mit dieser Folge des Mezzanin-Podcasts. Ich danke euch für den intensiven Einblick in das Thema digitale Zusammenarbeit und alles, was dazugehört. Und verabschiede mich von euch. Vielen Dank.
Super, danke.
Vielen Dank.